Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe der Trommeltalk-News-Folge. Das ist immerhin schon die dritte Ausgabe. Und obwohl die dritte Ausgabe, bleib ich derselbe, nämlich Felix Kraft. Und hier erfahrt ihr alle Neuigkeiten zum Schlagzeug. Und wie gehabt sprechen wir über die News, die ich gefunden habe, über einige Releases, Workshops, Thema des Monats und natürlich die kommenden Podcast-Folgen. Ach so, und am Schluss gibt es eine neue Rubrik, und zwar der Schlagzeugerwitz. Ist mein eigener Spaß. Ich weiß nicht, wie lustig ihr das findet. Ich sage, es geht los mit dem, was es an Neuigkeiten gibt. Viel Spaß. Darüber wird geredet. Und da ich diesmal nicht ganz so traurig anfangen will wie die letzten Male, hier eine News zu einer jungen Schlagzeugerin. Ich weiß nicht, ob ihr am Samstag das Champions-League-Finale gesehen habt. Da war im Vorprogramm Lenny Kravitz. Und am Schlagzeug saß eine junge Schlagzeugerin aus UK, und zwar Jess Kaiser. Nichts in die Blackman, wie ich zuerst dachte, nach einer kurzen Recherche. Habe ich gesehen, es ist Jess Kaiser. Und da war ich erstaunt, als ich heute die News vorbereitete, denn da tauchte sie auch wieder auf. Jess Kaiser ist nämlich neue Endorserin bei Ludwig. Eigentlich nicht so erwähnenswert, aber ich habe dann mal geguckt, was sie so macht. Die letzte Platte, Jazz 5 heißt die, angemacht, und das ist wirklich eine Empfehlung. Lohnt sich, reinzuhören. Und dann kommen wir doch wieder zu traurigeren Themen. Und zu Namen, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich sie richtig ausspreche. Denn im Alter von 53 Jahren ist John Wysocki gestorben. Er ist bekannt geworden als Mitglied der Band Staind, die in den USA immerhin 3 Nummer-1-Alben hatten, und bei denen hat er 7 von 8 Alben eingespielt. Nach einem längeren Leberleiden ist er nun leider verstorben. Kommen wir nun schon zur letzten Neuigkeit und, wie ich finde, eine recht interessante. Die findet man bei Backstage Auctions. Und zwar geht es da, wie schon der Name sagt, um eine Auktion. Und zwar um eine von Alex Van Halen. Also Alex Van Halen wird nicht selber versteigert, aber immerhin über 250 Memorabilien von Alex Van Halen. Darunter sein letztes Tourkit, und was ich besonders cool finde, ist das Tourkit zur Tour zum Album 5150. Da war zum Beispiel der Hit Why Can't This Be Love drauf, und bei dieser Tour hat Alex ein Set gespielt, was komplett aus Acryl ist und komplett transparent ist. Allein deswegen lohnt sich ein Blick in dieser Auktion. Nebenbei gibt es noch allerlei Kleinigkeiten, von Tour-Badges über Cases, also irgendwie haut er gerade alles raus. Wer daran interessiert ist, die Auktion läuft nur noch bis zum 9. Juni, also Beeilung. So, und das gibt es so an neuen Sachen auf dem Markt. Haben wir nicht gerade von transparenten Acryl-Sets gesprochen? So eins gibt es jetzt auch von PDP, und zwar anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums. Und das Ganze ist dann noch ausgestattet mit Spannreifen aus Walnuss. Ich zitiere mal aus dem Werbetext, weil ich das so lustig finde. Das Sahnehäubchen dabei sind die Spannreifen im Walnuss-Finish, die einen interessanten Kontrast zur modernen Optik der Acrylkessel bilden. Naja, also Alex hat da schon gespielt im Jahre 1986. Kann jeder entscheiden, wie modern das ist. Cool sieht es auf jeden Fall aus. Wie ihr eventuell bereits in der letzten Folge mitbekommen habt, hat LP auch ein Firmenjubiläum. Nicht 25 Jahre, nicht 30, nicht 40, nicht 50, nein, lass mich verrückt sein, es sind 60 Jahre. Und zu diesem 60-jährigen Firmenjubiläum gibt es weitere Specials der Firma Latin Percussion. Darunter ist eine Kabassa oder ein schwarzer Jamblock sowie ein Vibra-Slap, der Vibra-Slap 3, aber auch die legendäre Rock Ridge Rider Cowbell. Und die nicht in schwarz, wie sie eigentlich auf dem Markt ist, sondern in Chrom. Alles natürlich mit dem LP60 für die 60-jährige Jubiläumsfeier als Logo drauf. Und das Besondere an der Cowbell ist, ich zitiere: der mit Jenigor ummantelte Rand, der die Obertöne dämpft und einem Schutz vor Verformung des Metalls bietet. Also mit den Obertönen, das stimmt, aber ich finde eigentlich immer diese total abgespielten, ausgebeulten Cowbells auch sehr geil. Und auch bei den Releases sind derer guten Dinge drei. Und zwar kommt zum Schluss noch ein echter Knaller. Denn Siljan Goes E-Drum. Und das mit drei E-Drum-Modellen. Bronze, Gold und Gold EX. Das Besondere an den Sets ist, dass sie aus vollwertigen Holzkesseln gefertigt sind und somit mit einem kleinen Umbau, Träger rausbauen, neue Fälle drauf, zu einem vollwertigen Akustikset werden. Klingt interessant. Genauso interessant klingen auch die Becken. Denn die Becken sehen aus wie die Low-Volume-Becken, die man auch kennt von Siljan, sind aber wirklich komplette Triggerbecken, die sich an jeder Stelle des Beckens stoppen lassen, überall anspielen lassen und über einen bestimmten Mechanismus besonders realistische Sounds erzeugen sollen. Im Programm des Moduls sind alle gängigen Siljan-Becken-Sounds enthalten, sodass man wirklich einen umfangreichen Beckensound hat, was ja sonst öfters mal ein Problem ist bei E-Drums. Ich finde das durchaus interessant und frage mich, ob es für euch auch interessant wäre, wenn wir hier im Trommeltalk so welche Sachen auch mal testen. Kleiner Wermutstropfen bei dieser ganzen Sache ist, Siljan steigt mit den E-Drums in der absoluten Spitzenklasse und Oberliga ein. Kostenpunkt bei dem günstigsten Set liegt bei 5.000 Euro und das Ganze geht bis 8.000 Euro. Wer trotzdem interessiert ist, der findet die Drumsets unter folgender Bezeichnung und zwar Siljan und jetzt kommt's, ich glaube, die haben meine Wortwitze geklaut, Alche, I, also Alchem und dann ein E für Electronic ergibt Alchemie E-Drumset. Yeah, super, I like. Kommen wir nun zum Top-Thema des Monats und da geht es um das Herrenberg-Urteil. Nicht sofort abschalten, denn es geht anscheinend um viel. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, etliche Musikschulen ändern gerade die Verträge mit ihren Lehrenden, Lehrer kündigen an Musikschulen und kein Interviewpartner, den ich angefragt habe, war bereit, offen vor dem Mikrofon über das Thema zu sprechen. Denn eines ist klar, wird dieses Urteil vermehrt umgesetzt, wird sich die Musikschullandschaft dramatisch verändern. Aber worum geht es und was ist passiert? Zugegebenermaßen ein etwas sperriges Thema, ich habe mich aber durch den Gesetzestext durchgekämpft und versucht dir zu erklären, worum es geht. Here we go. Stell dir einfach mal folgende Situation vor. Du arbeitest an einer Musikschule 2 bis 3 Tage die Woche. Als selbstständige Honorarkraft bekommst du genau das bezahlt, was du unterrichtest. Du kriegst einen Raum mit 2 Drumsets und einer Musikanlage zur Verfügung gestellt, hast Zeiten, zu denen du unterrichten kannst und wenn alles gut läuft, hat die Musikschule schon einen Stamm an Schülerinnen und Schülern, die man direkt übernehmen kann. Die Musikschule übernimmt sogar den kompletten Kontakt mit den Schülern, setzt die Zeiten fest, wann mal eine Stunde nachgeholt werden muss, erstellt am besten noch einen ziemlich vollen Stundenplan und kümmert sich sogar um die Akquise neuer Schüler. Und wenn mal ein Schüler nicht kommt, kein Problem, ist ja nicht meine Schuld, das bekomme ich bezahlt. Natürlich. Okay, einmal im Jahr ist ein Schülervorspiel inklusive ein paar Proben. Na, das kann man schon mal machen. Ist ja auch immer ganz schön mit den Schülern. Nur diese Musikschulkonferenzen, 4 insgesamt im Jahr, die sind total langweilig. Was interessiert mich, wie sich die Schule nach außen geben will? Ich mache meinen Unterricht so gut, wie ich kann und fertig ist der Lack. Aber insgesamt ist das alles auch nicht so schlimm. Denn all die Konferenzen, das Schülervorspiel und sogar die Proben werden bezahlt. Und hey, wie viele Proben habe ich schon gegeben, die nicht bezahlt wurden? Einziger Haken vielleicht, in den Ferien bekomme ich kein Geld. Das wäre schon cool, wenn ich das bekommen würde. Und ich bekomme auch nichts, wenn ich krank bin. Aber ist ja auch irgendwie verständlich. Denn die Musikschule verdient ja dann auch nichts. Und die Kosten für die Räume, die laufen ja auch in den Ferien weiter. Und das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Ach ja, und dann haben sie mir gesagt, dass ich diese soziale Versicherung selber bezahlen muss. Manchmal weiß ich gar nicht so genau, wie das geht. Ich muss mich mal unbedingt mit dieser Künstlersozialkasse beschäftigen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, dass viele von euch diese oder eine ähnliche Situation kennen. Und anscheinend ging es auch genau so einer Musikpädagogin im Jahr 2017 in Stuttgart. Warum sie in dieser Situation vor das Stadtgericht zog, um zu klagen, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall klagte sie auf Prüfung ihres Angestelltenverhältnisses. Das Gericht hatte dabei zu entscheiden, ist sie in einem Arbeitsverhältnis, das eher der Selbstständigkeit als Honorarkraft oder der einer festangestellten Arbeitskraft entspricht. Vielleicht hier mal ganz kurz auf Pause drücken und selbst überlegen, wie ihr im Falle des Gerichts entscheiden würdet. Festangestellt oder selbstständig? Kleiner Spoiler, das Gericht kommt in seinem Urteil zu dem Schluss, dass es sich um ein Festangestelltenverhältnis handelt. Aber warum? Ich versuche die wichtigsten Punkte der Urteilsfindung verständlich zusammenzufassen. Kriterium 1. Weisungsbefugnis des Unternehmens. Nach Ansicht des Gerichts besteht ein festangestelltes Verhältnis, wenn das Unternehmen gegenüber dem Angestellten weisungsbefugt ist, also Rahmenbedingungen der Arbeit bestimmen kann. Und das ist offensichtlich der Fall, denn die Musikschule stellt Raum und Arbeitsmaterialien zur Verfügung, bestimmt die Zeiten und den konkreten Ort des Unterrichts. Außerdem übernimmt sie die Auswahl und Organisation der Schülerinnen. Zwar konnte die Musiklehrerin Schüler ablehnen, sie konnte aber nicht eigene Schüler für sich akquirieren. Auch die Konferenzen und das Schülervorspiel wurden vorgegeben und durch die Konferenz sogar einen Rahmen festgestellt, innerhalb sich die inhaltliche Ausrichtung des Unterrichts orientieren sollte. Die Musiklehrerin muss sich also den Weisungen der Schule fügen. Das Gericht sagt also, in diesem Fall handelt es sich um ein festangestelltes Verhältnis. Kommen wir zu Kriterium 2. Unternehmerische Freiheit eines Selbstständigen. Hier ist für das Gericht entscheidend, ob eine Person zum einen ein unternehmerisches Risiko selbst trägt und ob sie Chancen zur unternehmerischen Entwicklung hat. Beides verneint das Gericht in diesem Fall. Denn Chancen, sich unternehmerisch zu entwickeln, gibt es für die Lehrerin nach Ansicht des Gerichtes keine. Sie ist abhängig von der Akquise und den Verträgen der Musikschule. Irgendwie absurd. Anders wäre das ja gar nicht zu denken. Ich meine, man stelle sich mal vor, die Musikschule stellt einem einen neuen Schüler vor und sagt, komm, mach du mal nach deinen eigenen Vorstellungen einen Vertrag mit denen. Ich habe ihn dir jetzt einfach nur bereitgestellt. Natürlich hat die Musikschule als Unternehmen ein Interesse daran, selbst die Verträge mit den Schülern abzuschließen. Und auch Risiken trägt sie nach Ansicht des Gerichts nicht. Denn im Falle eines Ausfalls eines Schülers, wenn er nicht zum Unterricht erscheint, wird sie ja trotzdem bezahlt. Sie trägt also dort kein unternehmerisches Risiko für Ausfälle. Das Gericht urteilt in diesem Aspekt auch, dass es sich hier um ein festangestelltes Verhältnis handeln muss. Bei einer Festanstellung wäre jetzt aber der Betrieb, also die Musikschule, verpflichtet, Sozialversicherungsabgaben zu leisten und auch im Krankheitsfall, wie in den Ferien, das Gehalt weiterzuzahlen. Das tat die Musikschule aber nicht. Also doch nur eine Anstellung auf Honorarbasis. Das Gericht sagt dazu, Zitat, der Ausschluss einer Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und von Urlaubsansprüchen sowie die vertraglich geregelte Pflicht der Musiklehrerin, Einkommensteuer abzuführen und für eine Krankenversicherung sowie Altersversorgung selbst Sorge zu tragen, sind lediglich Ausdruck der Intention der Musikschule, eine selbstständige Tätigkeit zu wollen. Man könnte also sagen, gewollt ist noch lange nicht gekonnt. Für das Gericht steht das Urteil damit fest. Das Arbeitsverhältnis entspricht dem eines festangestellten Arbeitsverhältnisses. Die Musikschule muss dementsprechend die Sozialversicherungsabgaben leisten und eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie über die Urlaubszeit gewährleisten. Und das sogar rückwirkend. Bam! Hätte man das gedacht? Im Grunde ist es so, dass fast jede Honorarkraft, die ich kenne, die selbstständig an einer Musikschule arbeitet, eigentlich ein festangestellter Musikschullehrer ist. Wer jetzt allerdings jubelt oder weint, sollte das eine oder andere bedenken. Und das versuche ich jetzt zusammenzufassen. Wie gesagt, schon jetzt hat das Urteil weitreichende Folgen. Etliche Musikschulen stellen ihre Verträge um. Zwar sind die Vorteile im Sinne des Arbeitnehmerschutzes offensichtlich, Problem für die Musikschulen könnten aber teilweise hohe anfallende Kosten sein, die sie vielleicht nicht in der Lage sind zu bewältigen. Schätzungsweise 30-40% höhere Kosten fallen durch die Sozialabgaben an. Gar nicht erst zu reden von den rückwirkenden Zahlungen. Aber auch aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer hätte dieses Gesetz nicht nur die offensichtlichen Vorteile. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen wenden sich derzeit von den Musikschulen ab und versuchen ihr Glück im Privatunterricht. Aber warum? Naja, für viele ist es einfach der Freiheitswille, der sie davon abhält, in einem festangestellten Arbeitsverhältnis zu sein. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Denn der bezahlte Urlaub hört sich gut an. Das sind dann aber nicht die Ferien, die damit gemeint sind, sondern die gesetzlich vorgegebene Urlaubszeit. Manche Musikschulen setzen das so um, dass sie so zusätzliche Präsenzzeit der Lehrer in den Ferien einfordern, inklusive vorgegebenen Urlaubszeiten. Ein Blick auf Kindertagesstätten kann helfen, um zu verstehen, wie sich die Situation unter diesen Umständen in Zukunft darstellen könnte. Auch wäre der Arbeitgeber im Falle der Umsetzung dieser Rechtsprechung ganz klar weisungsberechtigt. Fällt ein Schüler aus, bekommt man nicht die Unterrichtsstunde bezahlt, sondern die Arbeitszeit. Und über diese Arbeitszeit kann dann auch der Arbeitgeber, also die Musikschule, verfügen. Ich sehe schon den einen oder anderen von uns Kaffee kochen oder kopieren. Und dann wäre da noch das Problem für die Tourmusiker, die die tourfreie Zeit nutzen, um zu unterrichten. Die Frage ist, wie schnell käme man bei einer kurzfristig anberaumten Tour aus einem festangestellten Arbeitsverhältnis raus? Die Tour muss dann leider ausfallen, weil, naja, ich arbeite halt 2 Tage an der Musikschule. Ähnliches gilt für Gigs oder Musikaufnahmen. Wie geht es nun also weiter? Ja, das ist schwierig zu sagen. Das Urteil ist nämlich sehr niederschwellig und scheint kein anderes Ergebnis zuzulassen als das gefällte Urteil. Selbst wenn sich beide Parteien darauf einigen, dass für sie ein Honorarvertrag das Beste wäre, dürfen sie dies laut Urteil nicht. Denn der gesetzliche Schutzzweck einer Person durch die Sozialversicherung steht über den Willen einer einzelnen Person. Aber es ist erstmal festzuhalten, dass es sich hier beim Herrenberg-Urteil nur um ein Urteil und noch lange um kein Gesetz handelt. Nur wenn jemand klagt, wird auch ein Urteil gefällt. Und hier gilt jeder Einzelfall weiterhin erstmal als Einzelfall. Das Urteil wurde letztlich zwar in dritter Instanz vor dem Bundessozialgericht gefällt, ist aber nicht bindend. Trotzdem ist davon auszugehen, dass andere Gerichte sich in ihrem Urteilsspruch an diesem Urteil orientieren werden. Wie gesagt, die Auswirkungen sind jetzt schon spürbar und werden zu weiteren Auswirkungen führen, da bin ich mir sicher. Das bekommt nun auch langsam die Politik mit. Und so befasst sich derzeit der Berliner Senat mit dem Thema. Spannend wird zu sehen sein, wie sich der Senat dazu positioniert. Der Weg zu einem bindenden Gesetz ist damit aber immer noch ein weiter. Ich werde die Entwicklung auf jeden Fall verfolgen und euch auf dem Laufenden halten. Da könnte man mal hingehen. Der erste Termin wäre vom 7. bis 9.6. und zwar das Ganze in Oldendorf, das ist in Hessen. Und zwar gibt es da die Drumtech Days. Und da gibt es Workshops mit Annika Nilles und Klaus Hessler. Wer zwischendurch noch Zeit hat, kann am 8.6. zum Drummer Cycle nach Karlsruhe gehen. Da gibt es eine Masterclass mit Moritz Müller, den ihr auch hier schon im Podcast hören konntet. Und einen Tag später am gleichen Ort gibt es einen Workshop mit Patrick Metzger. Mit Patrick habe ich auch schon ein Interview vereinbart, also lohnt sich auf jeden Fall auch. Selber Tag, also 9.6., anderer Ort und zwar Hochwacht, da gibt es einen Handpan-Workshop für Einsteiger mit Martin Röttger. Und am 15.6. findet am Drummers Institut in Krefeld der Tag der offenen Tür statt und das Ganze online. Das heißt, ihr müsst einfach nur dem Link der Seite folgen und dann könnt ihr teilnehmen. Das Ganze findet von 10 bis 12.30 Uhr statt und ihr könnt in der Zeit mit Jan Rolfing, Andy Gillmann und dem Chef vom Drummers Institut, Michael Mertens, reden. Am 19.06. habt ihr die Gelegenheit, Micha Fromm in Hannover zu sehen. Und zwar beim Percussion Kreativ Netzwerktreffen. Und das ist um 19 Uhr bei PPC Music. Eintritt ist frei. Am 22. und 23. gibt es einen Workshop zum Thema Schlagzeug-Rudiments und ihre Anwendung mit Erik Harings. Schöne Grüße. Und zwar das Ganze an der Musikerakademie in Düsseldorf. Vom 25. bis zum 30.06. findet in Schloss Weikersheim ein Workshop und eine Drumming Competition statt. Und zwar zur Pipe Music und zum Scottish Drumming mit Workshop. Sehr interessant, da werde ich wahrscheinlich mal nachfragen, was das genau ist. Und zu guter Letzt noch ein früher Termin im Juli, und zwar am 5. bis zum 7. Juli findet in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg das Drumcamp Timing mit Jochen Weigand statt. Jochen, genau wie Erik und auch Micha Fromm, also Erik Harings, könnt ihr hier auch im Podcast hören, denn mit allen habt ihr hier schon Gespräche. Bleibt noch die Folgenvorschau für den Trommeltalk im kommenden Monat. Und das ist diesmal gar nicht so einfach, denn da gibt es noch das eine oder andere, was noch nicht ganz klar ist. Darum diese Infos genau wie alle anderen auch ohne Gewähr. Am 6.6. gibt es eine Songanalyse mit Flo Downer und Micha Fromm, und zwar zu Phil Collins. Das ist ganz sicher, denn die Folge ist schon aufgenommen und die lohnt sich auf jeden Fall. Am 13.6. gibt es dann eine weitere Folge der Reihe The Next Drummers und da bin ich wirklich gespannt, wie es den dreien eigentlich mittlerweile geht. Am 20.6. dann voraussichtlich ein Interview mit Mario Garuccio. Das ist der Schlagzeuger von Sing My Song und ja, ich bin gespannt. Das Interview ist noch nicht aufgenommen. Und zu guter Letzt am 27.06. gibt es dann noch eine Folge zusammen mit Micha Fromm zum Thema Metronom-Apps. Wir schauen uns unterschiedliche Metronom-Apps an und ja, geben vielleicht den ein oder anderen Tipp, was man damit auch so machen kann. Außerdem ganz interessant, ich habe eingeladen zu dem Interview einen Entwickler einer Metronom-App und da bin ich sehr gespannt, wie der auf diese Dinge blickt. Also, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß mit dem Trommeltalk. Ach ja, und wer jetzt noch wartet bis ans Ende des Abspanns, der bekommt auch noch den Witz. Wer keinen Bock drauf hat, einfach abschalten. Euch alles Gute, bis dann, ciao. Oh Gott, warum habe ich das mit den Witzen gemacht? Aber jetzt komme ich da, glaube ich, nicht mehr drum rum. Also, was hat ein Höcker und trommelt? Ein Dromedar.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.